Der Perikopentext für den heutigen Ostersonntag findet sich im Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und die Maria des Jakobus und Salome Balsam, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kamen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein von der Türe der Gruft wegwälzen? Und wie sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein fortgewälzt war. Er war sehr groß. Und sie gingen in die Gruft hinein und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Erschrecket nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da den Ort, wo sie ihn hingelegt haben. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und die Frauen gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Und merken wir bereits den kleinen Unterschied zur Geschichte, die den Kindern gelesen wurde, mit den Bildern? Daran merken wir bereits, dass wir hier das Markus-Evangelium vor uns haben. Das Markus-Evangelium ist das älteste der vier Evangelien. Und bei Markus gibt es keine Auferweckungsfreude. Jedenfalls nicht in diesem Text. Da sind nicht Frauen oder auch irgendwelche Jünger, die zur Gruft kommen, hineingehen und dann frohlocken. Sondern hier herrscht im Augenblick bei Markus nacktes Entsetzen, Angst. Und der Begriff, der am Ende steht, dieser Art von Zittern und Entsetzen, die schönste Übersetzung fand ich im Englischen, quaking, was so viel heißt wie aufgeregtes Schnattern, wo gar nichts mehr so richtig artikuliert vor sich gehen mag. Die zittern, die sind total fix und fertig. Die Frauen, die sich hier auf diesen Weg machen, um Jesus eine letzte Ehre zu erweisen, denen kommt gar nicht die Idee, dem Auferstandenen zu begegnen. Denen kam die Idee, einem Menschen, den sie liebten, eine letzte Ehre zu erweisen. Was die Bildergeschichte der Kinder richtig wiedergegeben hat, das war die Tradition, dass ein Leichnam in Israel am Tage des Todes beerdigt wurde. Das liegt an der Temperatur der südlichen Länder. Und spätestens bei Lazarus wissen wir, dass am dritten Tage es nicht mehr lecker ist, in ein Grab zu gehen. Und nicht umsonst sagt dann auch Maria oder in diesem Falle ihre Schwester: Lass ihn liegen, er stinkt schon. Als Jesus sagt, öffnet das Grab, damit Lazarus herauskommen soll. Lass ihn liegen, Herr, er stinkt schon. Wir haben auch hier den dritten Tag. Das heißt, wir haben hier Menschen, die genau wissen, was passiert am dritten Tag. Das, was sie machen, ist ungewöhnlich. Ein Leichnam wird vor seiner Beerdigung einbalsamiert, aber in der Regel nicht nach seiner Beerdigung. Ich habe im letzten Jahr meine Mutter verloren und wir haben es erlebt, noch einmal von ihr Abschied zu nehmen am dritten Tage nach ihrem Tod. Aber dank moderner Kühlmöglichkeiten ist das heute anders als früher. Es gab die Möglichkeit für uns, nochmal Abschied zu nehmen. Und wenn man dann die Hand anfasste, dann merkte man, alle Wärme war gegangen, dieser Mensch, meine Mutter, war tot. Und wir hatten noch eine viertelhalbe Stunde, die wir Abschied nehmen konnten. Ich weiß aber auch, dass wir am dritten Tage nach dem Tod meiner Mutter mit nichts anderem beschäftigt waren als mit der Trauer. Als mit dem Unfassbaren, sich auseinanderzusetzen, dass nämlich ein geliebter Mensch, die eigene Mutter, verstorben ist. Ich denke, dass diese drei Frauen, die hier hingehen zum Grab, keine andere Motivation haben. Sie haben einen geliebten Menschen verloren. Und wenn wir die Namen lesen, dann werden wir feststellen, es ist Maria aus Magdala. Eine ehemalige Prostituierte. Eine Frau, die eine sehr sinnliche Beziehung zu Jesus hatte. Es ist Maria, die Mutter des Jakobus, eines der Jünger von Jesus, die zu seinem engen Freundeskreis gehörte, die viel mit ihm unterwegs war. Und es ist Salome, eine Frau aus Galiläa, wohl auch zu Besuch in Jerusalem, die auch regelmäßig mit Jesus unterwegs war und zu seinem Kreis gehörte. Drei Frauen gehen in aller Frühe los, am dritten Tag. Und die sagen sich, egal wie die normalen Konventionen sind, egal, selbst wenn er stinken sollte, wir müssen diesem Jesus eine letzte Ehre erweisen. Und alle normalen ethischen Regeln und das, was man sonst so macht, es ist egal. Es ging zu schnell. An diesem Karfreitag ging es zu schnell. Und die Entwicklung selber war einfach überraschend. Und dass dort eben dann auch ein Grab, ein großes Grab, tatsächlich zur Verfügung gestellt wurde von Josef aus Arimathea, das hatte keiner geplant. Das war nicht im Regieplan vorgesehen. Das war überraschend. Er war tot und er wurde von Josef von Arimathea in dieses Grab gelegt. Mehr haben eigentlich die Frauen auch nicht verstanden. Zwei von denen plus die Mutter Jesu waren noch mitgegangen und haben aus der Ferne geguckt, in welches Grab sie Jesus legten. Das sagten uns die Bibelverse vorher. Da sind drei Frauen, die einfach wissen, sie müssen nochmal Abschied nehmen. Und immer wieder beeindruckend, wo sind die Männer? 12 Männer waren es, mit denen Jesus 3 Jahre unterwegs war. 12 Männer. Einer hängt an einem Baume, nicht weit entfernt. Das wissen wir dann. 11 sind noch da. 11 Männer, die 3 Jahre mit Jesus alles erlebt haben. Nicht einer von diesen 11 ist gegenwärtig. Die haben sich verkrochen. Es sind Frauen, die in ihrer Trauer nicht anders können, als diesen Jesus nochmal berühren zu wollen. Möge er schon stinken, es ist egal. Diese letzte Ehre wollen sie ihm erweisen. Es sind 3 Frauen, die es wagen, auch in der Stunde des Todes einem Menschen so nahe zu kommen und ihre Trauer konkret zu leben. Und damit übrigens auch die Möglichkeit zu haben, in einen Trauerprozess zu kommen, der es auch ermöglicht, dass die Trauer abgearbeitet werden kann. Denn Trauer kann ich nie in meinem Leben abarbeiten, wenn ich mich ihr nicht stelle. Wenn ich nicht durch den Schmerz und durch das Objekt des Trauerns hindurchgehe, es erlebe und mich ihm stelle. Menschen, die versuchen, der Trauer zu entgehen, werden sie in sich aufnehmen, einkapseln und lebenslänglich damit zu tun haben. Und zwar immer an den Stellen, wo es am wenigsten passt. Diese 3, die haben etwas verstanden. Sie müssen ihn noch einmal anfassen. Sie müssen ihm Gutes tun. Aber mehr haben sie eindeutig nicht im Sinn. Diese 3 suchen einen Toten, den sie lieben, den sie geliebt und geachtet und gewürdigt hatten. Ein Mann, der Frauen Würde gegeben hat, wie es keiner zu der damaligen Zeit gemacht hat. Ein Mann, der Frauen angeblickt hat, sie ernst genommen hat und in seinem Umfeld auch hat sein lassen, wie kein Rabbi vor ihm es getan hatte. Und so wundert es auch nicht, dass es dann eben Frauen sind, die kommen. Und es wundert sehr, dass es keine Männer sind, die mit dabei sind. Die sind nicht in der Lage, sich ihrem Schmerz und ihrer Trauer vor Ort zu stellen. Und damit stellen die Frauen auch fest, die schon also dann auch Salben gekauft haben, dass sie vermutlich ein logistisches Problem haben. Es waren sehr große Steine, die tatsächlich also bis zu 2 Meter hoch sein konnten, die vor ein solches Grab gewälzt wurden. Und diese Steine konnte man relativ einfach mit ganz leichtem Gefälle abwärts vor das Grab dann auch positionieren. Aber sie vom Grabe wieder wegzubekommen, das war tatsächlich richtig anstrengend. Da brauchte man schon ein paar wirklich ausgewachsene Männer. Das machte auch Sinn, denn das Grab sollte verschlossen sein. In dieses Grab würde normalerweise nach dem Tod eines Menschen, der dort beerdigt wird, über Jahre kein Mensch hineingehen. Dieses Grab bleibt verschlossen, bis zu einem Zeitpunkt nach mehreren Jahren, wo man sicher sein kann, wenn man jetzt die Tür öffnet, liegen dort alleine noch die Gebeine, die Knochen. Der Rest ist den irdischen Weg des Vergänglichen gegangen. Und dann wurden die Knochen aufgesammelt und in der Mitte eines Grabes gab es eine Grube. Die war noch ungefähr 1 Meter tief ausgehöhlt. Und in diese Grube hinein wurden die Knochen der Toten gelegt. Das ist der Grund, warum es im Alten Testament immer wieder diesen Satz gibt, denn siehe, ich werde sterben und ich fahre hinab in die Grube meiner Ahnen. Das heißt, im Tode vereint war Generation für Generation in den Familiengräbern knochenweise aufgeschichtet und man kam sich im Tode über die Generationen näher als vielleicht manchmal im Leben. So ist es normalerweise. Und die Frauen sagen, nein, es ist egal. Es ist egal, wie die Konventionen sind. Wir müssen noch einmal ran. Egal wie es aussieht, wie es riecht, egal, wir müssen hin. Und unterwegs fällt ihnen auf, aber der Stein, den werden wir vermutlich nicht wegbekommen. Früh morgens. Das wird ein großes Problem sein können. Aber sie stellen fest, der Stein ist fortgewälzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass spätestens an dieser Stelle der Puls der drei Frauen noch einmal deutlich gestiegen ist. Der ist weg. Der ist richtig weg. Der ist nicht nur ein bisschen weg, der ist ganz weg. Der Stein ist richtig fortgewälzt. Das Grab ist offen. Na, was würden wir tun? Was würden wir tun, wenn das Grab so offen ist? Wer ist der Mutigste? Will jemand hineinsteigen und mal gucken, was da so passiert ist in der Nacht? Wie viel Mut bedarf es, an der Stelle in ein dunkles Grab hineinzugehen, wo klar ist, hier ist irgendetwas passiert, was nicht normal ist, was sich so nicht gehört? Alle drei, sagt Markus, gehen gemeinschaftlich in das Grab hinein. Und da dürfte der Puls noch einmal gestiegen sein, denn sie sehen einen Jüngling, einen jungen Mann, einen Grabräuber. Was habe ich denn zu erwarten in einem Grab, das offen ist, wo jemand den dritten Tag tote liegen sollte? Na gut, ein Grabräuber hätte wenig zu klauen, da gibt es nichts zu stehlen bei diesem Jesus. Aber trotzdem ist das ein Ort, damals wie heute, wo man eigentlich seine Zeit nicht so verbringt. Man treibt sich auch in unseren Zeiten eigentlich nur auf irgendwelchen Friedhöfen rum, wenn man einer sehr bestimmten Szene angehört, die das cool finden. Aber die tragen dann schwarz, nicht weiß. Dieser Jüngling hier trägt weiß. Und damit macht Markus deutlich, dass er diesen Jüngling versteht als einen Engel. Angelos. Dieses griechische Wort heißt nichts anderes als Bote oder Gesandter. Jemand, der gesandt wurde. Der als Bote unterwegs ist, weil er eine Aufgabe hat. Vielleicht saß er da schon ein paar Stunden. Der Angelos, der Bote. Ein paar Stunden in einem leeren Grab. Mal gucken, wer kommt. Mal gucken, ob jemand kommt. Na Engel, wie war deine Dienstaufgabe, die du mitbekommen hast? Wusste da jemand, dass da jemand kommen würde? Oder ist das eher auf Verdacht hin, es könnte jemand sein? Andere Evangelien wissen sogar von Zweien zu berichten. Oder noch dubioser, von einem Gärtner oder jemanden, den man für einen Gärtner hielt. Aber allen vier Evangelien ist gemein, dass es Angelos gab, Boten, die darauf warteten, dass jemand kommt. Was hat der Bote wohl gedacht, während er in dem Grab saß? Na, wer wird kommen? Wen werden wir heute hier erleben? Petrus? Johannes, der noch mit am Kreuzigungsort war? Oder andere Jünger? Oder doch wieder, in Anführungszeichen, nur Frauen, so wie auf Golgatha, wo außer Johannes keine weitere männliche Person zu finden ist. Sie kommen. Drei Frauen kommen hinunter in die Gruft. Schauen wir uns das einmal aus der Perspektive des Engels an. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt kommt meine Botschaft. Drei Frauen mit aufgeregtem Puls. Was erzähle ich denn als erstes? Das, was Sinn macht, erschreckt mich. Ihr seid erschrocken. Das sieht man euch an, ihr drei Frauen, die ihr runterkommt. Ihr seid entsetzt. Ihr sucht den toten Jesus. Aber er ist nicht hier. Ich weiß, dass ihr den toten Jesus sucht. Deswegen bin ich hier, weil ich eine Botschaft habe für euch. Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Aber er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da den Ort, wo sie ihn hingelegt haben. Das ist die eine Botschaft, die der Engel zu bringen hat. Die zweite geht darüber hinaus. Gehet hin. Ein Wort, das Jesus seinen Jüngern oft genug gesagt hat. Gehet hin. Nicht kommet her. Gehet hin. Sagt seinen Jüngern, und vor allem, das ergänze ich jetzt, Petrus. Sagt den Jüngern und Petrus, Jesus geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, übrigens, wie er euch es auch gesagt hat, zu Lebzeiten. Das heißt, der Engel ist so gut informiert, dass er auch die Verkündigung und die Predigt dieses Jesus von Nazareth kennt und daran erinnert, übrigens, liebe Frauen, das ist nichts Neues, was hier passiert. Er hat es euch gesagt, er wird euch vorangehen nach Galiläa. Spätestens jetzt müsste dann auch bei Salome das Herz anfangen zu leuchten. Heimat. Kennen wir das Phänomen, wenn wir ohnehin traurig sind, wenn wir eine ganz schwierige Situation haben, wie gut es sich dann anfühlt, nach Hause zu kommen? Kennen wir dieses Phänomen, selbst auch bei Beerdigungen, dass es an der Stelle faszinierend ist, wenn wir ganz große Trauer empfinden, dass alles eigentlich leichter auszuhalten ist, wenn wir an einen Ort kommen, der uns vertraut ist, der für uns zu Hause bedeutet? Nach Galiläa. Das ist die Heimat dieser Menschen, die die Predigt Jesu gehört haben. Das ist der Bereich, in dem er selber in den ersten Monaten und Jahren also am meisten gewirkt und gepredigt hat. Geht hin nach Galiläa. Er geht euch voran und ihr werdet ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Das spätestens ist der Punkt, wo es den drei Frauen zu viel wird. Sie gehen nicht nur heraus aus der Gruft, sie zittern, sie schnattern, sie sind völlig aufgeregt. Sie sind, neudeutsch gesagt, komplett gaga. Und das kann ich gut nachvollziehen. Die haben alles erwartet an diesem Ostersonntagmorgen. Aber das wirklich nicht. Das ist die Botschaft, die Markus überliefert. Damit haben die nicht gerechnet. Die hatten einen Toten gesucht, den sie liebten und dem sie eine letzte Ehre erweisen wollten, gegen alle Konventionen und gegen alle, in Anführungsstrichen, Vernunft. So herzlich waren sie mit diesem Mann verbunden. So tief ging ihre Trauer und ihr Schmerz. Aber sie haben nicht damit gerechnet, ein leeres Grab mit einem Engel zu finden, der sagt, schaut, hier hat er gelegen, aber der ist nicht mehr hier, er ist auferweckt und jetzt geht nach Galiläa, denn dort werdet ihr ihn erleben. Und, was hat der Engel gesagt? Sagt es den Jüngern und dem Petrus. In der Geschichte für die Kinder, übrigens, sagen die Frauen das auch. In den späteren Evangelien passiert auch eben genau das. Hier haben wir drei komplett aufgeregte Personen, die überhaupt nicht in der Lage sind, irgendetwas zu machen, denen geht es körperlich gerade durch Mark und Bein, die sind völlig aufgeregt. Da geht gar nichts mehr. Entsetzen. Und sie sagten niemandem etwas, denn die hatten die Hose gestrichen voll. Angst. Das sagt uns Markus. Und damit endet dieser Abschnitt bei Markus. Und was kann das für uns heute bedeuten? Dass selbst die Menschen, die Jesus noch so nahe standen, entweder gar nicht da waren, wo es am engsten eigentlich um Kontakt geht, nämlich am Kreuz und bei der Auferstehung. Männer sind überhaupt nicht zu finden, nur Frauen. Zweitens, dass alle gemeinsam die Erfahrung machen mussten, dass etwas passiert, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hatten. Überhaupt nicht. Ihre eigenen Vorstellungsmöglichkeiten wurden an diesem Osterwochenende komplett gesprengt. Ihre eigenen Erwartungen komplett anders in der Wahrnehmung, als sie es sich gedacht hatten. Und das ist ein ganz zentrales Thema, wenn es um Ostern geht. Wir haben damit ja keine Schwierigkeiten. Wir wissen das bereits Karfreitag, wenn wir in einer Karfreitagsandacht sitzen, dann sehen wir die Bilder der Kreuzigung vor uns und sind sehr still in der Regel. Aber wir tun das alle mit dem Wissen von Ostersonntag. Das finde ich auch spannend, wir haben mit unseren Kindern im Vorfeld auch über Ostern gesprochen. Weil es ist dann auch faszinierend, wenn dann so 5- und 7-, 8-Jährige dann auch sagen, ja, Papa, heute ist er gestorben, aber keine Sorge, Ostersonntag ist er wieder auferstanden. Für uns ist das so klar, scheinbar so einfach, weil wir die Geschichte kennen, wir kennen das Ende. Aber wissen wir auch, was es heißt, gehet hin? Wissen wir auch, was es heißt, uns überraschen zu lassen? In unserem Leben die Erfahrung zu machen, dass wir mit Jesus jemanden haben, der nicht an die Grenzen unserer Welt gebunden ist? Wenn wir das doch glauben könnten. Aber Hand aufs Herz, an wie vielen Stellen ergeht es uns überhaupt nicht anders als den Jüngern oder den Frauen? An wie vielen Stellen müssen wir feststellen, dass Männer an den entscheidenden Stellen, wo es um Schmerz, wo es um Gefühle geht, ganz wichtige andere Dinge zu tun haben? An wie vielen Stellen müssen wir feststellen, dass die Nähe suchen und auch aushalten und wirklich den Kontakt suchen, aber dennoch auch ganz normal so sehr bei sich sind, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass etwas ganz anderes, etwas, was wir so noch nicht erlebt haben, in unser Leben hineintritt und wirkt. Und deswegen ist auch das der entscheidende Satz für eine solche Osterpredigt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Begrüßung, die wir kennen, wenn es um Ostersonntag geht. Aber die Herausforderung, auch zu sehen, dass das auch unsere Grenzen sprengt, dass das die Grenzen unserer Erfahrung, unseres Verstehens sprengt, sprengen darf und auch sprengen muss, das ist die Herausforderung, sich dem zu stellen und als Gemeinde immer wieder daran zu denken, nicht unsere Erfahrung, nicht unsere Möglichkeiten sind das Maß der Dinge, sondern unser Maß der Dinge ist die Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus, der uns vorangeht. Und da weiß ich nicht, wo ihr gerade steckt. Ob ihr in voller Freude irgendwelche schönen Dinge erlebt oder ob ihr voller Schmerz Schweres zu tragen habt. Beiden Seiten gilt, dass er uns vorangeht. Beiden Seiten gilt, dass er alle Erfahrungen kennt. Nicht nur die Erfahrung der Freude, sondern dass er auch die Erfahrung des Schmerzes und des Todes kennt und teilt. Beiden Gruppen ist gesagt, dass er uns nicht hinterhergeht, sondern dass er uns sogar vorangeht. Und dass der Weg, den wir gehen, egal welcher es sein sollte und sein möge, ein Weg ist, den er bereits durchschritten hat und den er kennt. Und bei dem er uns begleiten kann, weil er weiß, wie sich das anfühlt. So wünsche ich uns das, dass die Grenzen unserer Wirklichkeit, die Grenzen unserer Welt auch gesprengt werden, sich öffnen. Und wir dem vertrauen, der sagt, siehe, ich habe den Tod überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen.